Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Global Podcast. Heute mit einem ganz spannenden Thema, und zwar Fensterbefestigungen, Befestigungen im Allgemeinen. Denn wenn wir schauen, Fenster sind ein essentieller Bestandteil unserer Gebäude. Sie bieten Licht, Schutz und Sicherheit. Doch was viele nicht wissen, und jetzt kommt das Spannende, die Befestigung von Fenstern zählt zu den größten Herausforderungen im Bauwesen. Und deshalb freut es mich umso mehr, heute einen Experten in diesem Bereich begrüßen zu dürfen, Dr. Jürgen Künzlein. Er bringt langjährige Erfahrung auf dem Gebiet der Dübel- und Befestigungstechnik mit, und ich bin sehr froh, ihn heute als Gast beim Global Podcast begrüßen zu dürfen. Jürgen, schön, dass du da bist.
Danke, Daniel, für die Einladung. Ich freue mich.
Hallo und herzlich willkommen zum Global Podcast, der Podcast rund um das Thema Bau. Ich bin froh, dass du dabei bist. Los geht's. Sehr schön. Jürgen, stell dich doch mal vor. Wer bist du und was machst du?
Ja, also meinen Namen hast du ja schon genannt. Ich bin jetzt Projektleiter bei der Firma Würth, bin bei der Adolf Würth GmbH und Co. KG jetzt seit über 20 Jahren, mache insgesamt seit über 25 Jahren Dübeltechnik. Ich habe auch schon in der Dübeltechnik meine Doktorarbeit geschrieben auf Schraubdübeln, die man heute mehr oder weniger Betonschrauben oder Schrauböcker nennt. Ich habe schon vor 20 Jahren mit dem Thema Fensterbefestigung, das du gerade genannt hast, angefangen, damals, als ich beruflich begonnen habe. Gab es so gut wie gar nichts zu diesem Thema. Ich wollte mich einarbeiten, einlesen, fand dann aber außer zwei Seiten im damaligen Montageleitfaden wenig und habe die meisten Grundlagen jetzt mit zusammen anderen Partnern und Kollegen in den letzten Jahr 20 Jahren eigentlich bis zum Fachbuch ausgearbeitet. Zusätzlich mache ich viel Marketing, Vorträge, Öffentlichkeitsarbeit und technisches Marketing, Zulassungen von Dübeln, Schwerpunkt Kunststoffdübel und das ganze Thema rund ums Mauerwerk.
Was mich da immer sehr interessiert, das ist ja ein sehr, sehr starkes Nischenthema, allgemein Montage, Befestigungstechnik, Dübeltechnik. Vom Background her bist du ja Bauingenieur. Wie kommt man denn in diese Schiene der Befestigungstechnik hinein?
Ich habe damals eine Stelle zum Promovieren gesucht und das Institut für Werkstoffe hat immer wieder Kandidaten gebraucht, weil die sehr viel mit Drittmitteln gearbeitet haben und mit großen Unternehmen zu tun hatten. Dort sind fast alle Doktorandenstellen waren über Drittmittel finanziert und das hat mich eigentlich damals schon am meisten gereizt. Nicht irgendeine Forschung des Forschungswillen, sondern eigentlich direkter Kontakt in die Industrie und zu Industrieprojekten. So kam auch schon der Kontakt zur Firma Würth, weil die Firma Würth schon meine Doktorarbeit finanziert hat. Also das war schon ein Thema der Firma Würth. Okay, entstand der Kontakt schon. Es war damals die Grundlagen des europäischen Bemessungsverfahrens für diese Betonschrauben. Also ich wollte explizit was machen, was direkt mit der Industrie zu tun hatte.
Okay, alles klar. Springen wir mal ein bisschen ausführlicher das Thema der Fensterbefestigung im Allgemeinen. Kannst du mir so ein bisschen einen Umriss geben, mit welchen Herausforderungen du dich da beschäftigst, mit Fensterbefestigung im Allgemeinen? Gib uns doch da mal gerne einen Input.
Also mit die größte Herausforderung ist eigentlich so die Herausforderung, die das ganze Dübeltechnikwesen so ein bisschen hat. Es ist so die Wertschätzung, die für diese Produkte so ein bisschen in der Verwendung fehlt. Jeder kennt Dübel. Du sagst, du nennst das ein Nischenthema. Ja, es ist in der Technik, in der tieferen Technik wirklich eine Nische. Aber ich denke, du wirst kaum ein Bauprodukt finden, was so viele Menschen zusammenbringt. Also ich glaube nicht, und das macht es auch für mich so spannend, weil jeder eigentlich damit zu tun hat. Also nahezu jeder Mensch, den du triffst, hat irgendwie schon eine Dübelgeschichte und ein Dübelerlebnis. Bei den Fenstern ist es eben wie so vieles in der Dübeltechnik, man macht eben. Das hat vor Jahrzehnten sehr gut funktioniert. Die Baustoffe waren andere. Wir hatten Steine mit hohen Druckfestigkeiten, hohen Rohdichten im Mauerwerk. Und vor allem die Fenster waren kleiner. Wir hatten ein- und zweifach verglaste Fenster. Und hier geht eben der gesamte Trend des Bauens ändert sich grundlegend und es ist natürlich dann schwierig, wenn sich Trends ändern, auch so eine Montage zu verändern, was man eben immer schon so gemacht hat, will man beibehalten, nur wenn eben die Fensterelemente größer werden, wenn die Fensterelemente schwerer werden, wenn Absturzsicherung dazukommt, wenn Einbruchhemmung dazukommt, dann werden es ganz andere Elemente wie früher ein kleines Lochfenster. Und ich denke, du kennst es aus deiner Statikthematik, dieses ganze Thema Windlasten, auch die ändern sich. Wir spüren alle Klimaveränderungen, die Windlasten nehmen zu. Und wenn ich dann natürlich über Fensterelemente mit 5, 6 Quadratmetern rede, zusätzlich noch die Windbelastung je nach Windzone habe, muss ich mich einfach mit der Befestigung auseinandersetzen. Dann kann ich nicht mehr einfach mal machen.
Ja, Statik kenne ich. Da werden die Anforderungen auch immer größer. Abgesehen von der Statik, wie verhält sich denn das mit den Fenstern hinsichtlich der Bauphysik? Also immer höhere Anforderungen hinsichtlich der Dämmung. Hat das auch einen Einfluss auf die entsprechende Fensterbefestigung, Dübel?
Das ist so die größte Herausforderung die letzten Jahre, weil sich natürlich das Mauerwerk grundlegend verändert hat. Also früher hattest du monolithische Lochsteine, Kalksandsteine, Hochlochziegel, vielleicht noch mit einem relativ dünnen Wärmedämmverbundsystem auf der Außenseite. Mittlerweile reden wir über gefüllte Steine, wir reden über filigrane Steine, filigrane Ziegelsteine oder auch Leichtbetonsteine, die selber einen hohen Dämmwert haben. Aber wenn du natürlich Baustoffe mit hohem Dämmwert hast, dann geht auch die Tragfähigkeit für die Statik verloren. Und diese Kombination macht es natürlich schwierig. Wir wollen immer größere Elemente, barrierefreies Bauen als Stichwort, wo ich dann im Sitzen auch mal rausschauen kann, Kinder rausschauen können. Dann bin ich im Bereich der absturzsichernden Verglasungen, muss Holmlasten ins Gebäude, ins Mauerwerk einleiten, muss eine Anprallast einleiten, zusätzlich noch eine Windlast. Und das macht es immer mehr zur Herausforderung. Also die Energetik hat auch bei den Fenstern dazu geführt, dass wir halt dreifach verglaste Fensterelemente haben. Ist natürlich, wenn du zwei Scheiben hast, nimmst die dritte dazu, hast du dann vom Eigengewicht natürlich gleich ein Drittel mehr. Und das macht sich natürlich bei einem großen Flügel auch wieder bemerkbar.
Wie blickst du denn auf diese Entwicklung? Ist es etwas, was dich umtreibt oder siehst du darin auch eine gewisse Chance? Wie siehst du denn das?
Also für mich war diese ganze Entwicklung die große Chance, in dieses Thema mit der Entwicklung bei uns einzusteigen. Neue Dübelsysteme zu entwickeln, Berechnungsverfahren zu entwickeln und hier komplettes Neuland zu betreten. Also ich mag eigentlich keine Projekte, die es schon gab. Also ich liebe eigentlich Projekte, die es bisher nicht gibt. Die große Herausforderung hier in den Baustoffen war am Anfang, auch die Baustoffindustrie davon zu überzeugen, dass man im Laibungsbereich andere Steine braucht. Also dass ich nicht mehr in die herkömmlichen Steine diese hohen Einwirkungen einleiten kann. Das war am Anfang ein bisschen zäh. Mittlerweile gibt es wirklich sehr gute Steine. Die Industrie hat das Thema aufgegriffen und hat hier in den letzten Jahren sehr viel entwickelt. Also wir haben heute im Ziegelbereich oder auch im Leichtbetonbereich für die Laibung Baustoffe und Bausteine, in die ich sehr hohe Einwirkungen über Befestigungssysteme wieder einleiten kann für die Fenster. Aber es ist ein Miteinander. Es hat miteinander funktioniert, war ein Weg. Jetzt muss das Ganze noch auf die Baustelle. Das ist jetzt noch die Herausforderung. Deswegen bin ich auch froh, dass ich hier bei dir die Möglichkeit habe, über dieses Thema mal zu reden.
Ja, sehr cool. Ja, dafür ist es auch da, diesem, sagen wir mal, ich sage es trotzdem jetzt, diesem Nischenthema einfach noch eine viel größere Fläche zur Bekanntmachung zu geben. Was mich da jetzt noch interessieren würde, bei der Planung von solchen, von der Fensterbefestigung, ist das die Aufgabe eines Statikers, Tragwerksplaners? Ist es der Architekt? Oder wer übernimmt denn hier die Planung und auch, wenn es zu irgendwelchen Fällen kommt, Haftung und Gewährleistung?
Also ich würde sagen, das muss ich bereits in der Rohbauplanung berücksichtigen, vor allem heute mit diesen großen Elementen. Ich hatte schon Projekte, da war es im Rohbau nicht mehr zu lösen. Ich habe auch schon zu manch Planer gesagt, die einzige Lösung, die mir hier gerade einfällt, ist der Robo abzureißen und dann kannst du dir vorstellen, wie die Reaktion aussieht. Weil ich krieg dann, wenn ich jetzt mit einem reinen Dämmstoff die Wände baue und das Ganze betrachte rein auf die Energetik, mich über die Tragfähigkeit von Laibung, Brüstung und Ähnlichem in der Planung nicht damit beschäftige, dann wird es hinterher schwierig, große Elemente mit 5, 6, 7 Quadratmetern Windbelastung, Holmbelastung, vielleicht auch noch für ein Bürogebäude, was ich gerade aktuell wieder hatte, mit 1 kN pro Laufmeter, diese Einwirkungen ins Gebäude zu kriegen. Das muss ich in der Rohbauplanung bereits berücksichtigen. Sonst kann es sein, es ist manchmal nicht mehr zu retten.
Und wer steht da besonders im Fokus? Ist es dann der Planer im Allgemeinen oder ist es mehr Architekt, Tragwerksplaner? Oder müssen die allgemein hier besser miteinander sich abstimmen?
Ich glaube, es ist wie bei der Produktentwicklung, wenn man sowas macht. Man braucht die Baustoffindustrie, die Fensterindustrie und den Dübel. Und auf dem Bauen brauche ich heute den Tragwerksplaner, den Architekten und den Ausführer. Also der Handwerker kennt sich mit seinem Gewerk sehr gut aus. Hier habe ich sehr viele, sehr kompetente Menschen kennengelernt die letzten 20 Jahre. Es fehlt oft an der Kommunikation, dass man wirklich im Vorfeld miteinander diskutiert, wie man es machen kann. Also vermutlich muss man einfach mehr zusammenarbeiten, mehr am Anfang kommunizieren. Die Fenster musst du heute rechnerisch nachweisen. Für sowas bieten wir auch das erste Statik-Tool an. Also wir haben eine Software entwickelt, bei der die gesamten Rechenmodelle, die dahinter zum Nachweis liegen, von Eckehard Scheller entwickelt wurden. Der war ja auch schon bei dir im Podcast.
Ja, genau.
Eckehard. Und alle von uns veröffentlicht wurden. Das braucht dann wieder einen, der sich mit der Statik auskennt. Also große Fensterelemente, schwere Elemente musst du nachweisen. Bei Pfostenriegelkonstruktion in der Fassade, kennst du selber, ist das Standard. Mhm. Da gibt es eigentlich keine Diskussion mehr. Also wenn ich eine Pfostenriegelkonstruktion in der Fassade befestige, verankere, dann mache ich standardmäßig eine Statik. Nur ein Fensterelement mit 6 oder 8 Quadratmetern, da mache ich es wie immer.
Okay. In der heutigen Zeit wird ja auch häufig davon gesprochen, dass neben Neubau auch viel mehr der Bestand genutzt werden soll. Einige gehen auch sogar so weit, statt mehr neu zu bauen, sollte eher umgebaut werden, also auch Bestandsbauten oder auch Altbauten verwendet werden. Da würde mich mal jetzt mal interessieren, was gibt es denn da für Unterschiede in der Befestigungstechnik von der Montage von Fenstern in Altbauten im Vergleich zu Neubauten?
Im Bestandsbau hast du natürlich die Thematik, du kannst dir den Baustoff nicht aussuchen. Im Neubau kannst du entsprechend deinen Rohbau planen, kannst dir die entsprechenden Steine oder auch Beton aussuchen, um hinterher zu verankern. Im Bestandsbau musst du nehmen, was du hast. Da musst du mit diesen Baustoffen, die verbaut wurden, teilweise vor Jahrzehnten, eben in deiner Planung auskommen. Für dieses Thema haben wir beim DEBT als Arbeitskreis vor vielen Jahren 2 Richtlinien erarbeitet für Versuche am Bauwerk. Ich habe auch mit Eckehard Scheller zusammen und anderen Mitautoren ein deutsches Ausschuss für Mauerwerksheft dazu veröffentlicht, wie man im Bestandsbau Dübelwiderstand ermitteln kann. Das heißt also, wie kann ich in der Planung bereits meinen Widerstand für den Dübel ermitteln, kann mir dann überlegen, ob die geplante Konstruktion überhaupt zu verankern ist, beziehungsweise wie ich sie verankern kann. Wir haben damals auch ein Modell erarbeitet, dass ich das für Fenster in der Fensterleibung tun kann. Das heißt, dass ich in der Leibung dann ebenfalls in Bestand meinen Dübelwiderstand prüfen kann, um den Nachweis zu führen, kann ich hier absturzsichernde Fenster einbauen oder brauche ich ein Geländer vor die Konstruktion? Wie kann ich es machen? Also das muss in der Planung heute im Bestandsbau mit eingeplant werden.
Okay. Jetzt hast du es ja gerade schon angesprochen. Ihr habt da auch ein gewisses Dokument entwickelt, was sich zum Beispiel auch mit dem Widerstand geplant werden muss. Das führt mich so ein bisschen zum nächsten Thema, Dübeltechnik im Allgemeinen. Du sprichst ja auch beim Dübel vom Smartphone unter den Bauprodukten. Finde ich richtig cool, diese Beschreibung. Was macht denn für dich den Dübel so besonders?
Also dieses Smartphone der Bauprodukte kam ja später. Unser etwas älterer Wahlspruch ist ja vom Bad am Morgen bis zum Fernsehabend. So steht es ja auch auf unserem Mini-Dübel-Handbuch. Denn ich denke, wenn du morgens dein Schlafzimmer verlässt, hast du schon mit Dübeln zu tun. Wir haben uns mal Gedanken gemacht, wer nichts mit Dübeln zu tun hat. Da sind uns 2 Hausbewohner eingefallen. Das ist einmal der, der im Baumhaus wohnt. Der hat es zwar relativ romantisch, der wird keine Dübel brauchen. Der andere ist der im Iglu lebende Mensch oder sonst einer in einer Höhle, der auch nicht zwingend einen Dübel braucht, aber sonst findest du in jedem Gebäude, in jedem Rohbau findest du Dübel. Und das fängt morgens an und endet am Abend, wenn du vielleicht dein Flachbildfernseher an die Wand befestigt hast und da Dübel drin stecken. Und vermutlich hat auch jeder schon mal dieses Produkt, ich habe es vorher schon gesagt, angefasst. Das macht es so spannend. Ich habe schon Seminare in meiner Karriere gehalten von alten Pflegerinnen, die bei Oma oder Opa zu Hause einen Schlüsseltresor montieren sollten. Da ging es darum, wie stellt sie fest, welches Material im Untergrund drin ist, wie kriegt sie den Schlüsseltresor montiert, weil das wollte damals der Pflegedienst selber als Leistung anbieten. Also haben wir die geschult. Ich habe auch schon Seminare vor der Kriminalpolizei gehalten, wenn es darum ging, für die Beratungsstellen Einbruchschutz und einbruchhemmende Fensterelementbefestigungen zu beraten oder auch für Roboteranlagenhersteller, die Verpackungsroboteranlagen montiert und verbaut haben, wie ich Roboteranlagen befestige. Also ich hatte schon wirklich nahezu alles in dem Bereich und das macht es für mich auch so super spannend.
Ja, faszinierend. Es ist echt so, ich gehe mal stark davon aus, jeder hat schon mal auch einen Dübel an die Wand befestigt. Also ja, ich denke da jetzt einfach an meine Wohnung zurück, da wo das ja immer wieder mal der Fall war. Ja. Bringt mich aber auch gleich zum nächsten Thema und zwar den ganzen Heimwerker, also die halt so privat so ein bisschen unterwegs sind. Du hast ja mit Sicherheit auch schon sehr viel gesehen. Du hast ja auch schon gesagt, du hast ja die unterschiedlichsten Leute dahingehend beraten, wie das alles richtig, normalerweise richtig gemacht werden sollte. Aber trotzdem hast du mit Sicherheit auch schon viele Fehler gesehen, wie es nicht gemacht werden soll. Von dem her, welche gängigen Fehler siehst du denn da in der Anwendung der Dübel, vor allem so im Heimwerkerbereich?
Also das Schlimme ist ja, ich sehe ja kaum was wirklich in Perfektion gemacht wurde. Also mein Bildarchiv, was ich mittlerweile habe mit tausenden von Fotos, wenn ich eine perfekte Anwendung suche, tue ich mir hier wirklich schwer. Was ich gängig eigentlich sehe, was eigentlich relativ einfach zu ändern wäre, sowohl im privaten, aber ich sehe es halt eben auch im Profibereich, ist das ganze Thema Korrosionsschutz. Es wird immer gerne eine galvanisch verzinkte Schraube oder ein galvanisch verzinkter Dübel eingesetzt, ist eben eine Kostenfrage. Nur wenn ich im Badezimmer eine galvanisch verzinkte Schraube in meinen Kunststoffdübel eindrehe und ein paar Jahre warte, sieht das einfach nicht mehr so gut aus. Dann sehe ich direkt, dass das vielleicht die falsche Schraube war. Und genau das habe ich auch, wenn ich im Garten irgendwas mache oder wenn es im Profibereich nach außen geht. Die Materialauswahl. Man sieht aber auch ab und zu das ganze Thema, dass es vielleicht doch nicht so recht an der Wand hält. Also wir haben auch immer wieder Möbelstücke, die dann die Mikrowelle erschlagen haben oder das Regalsparkett zerstört hat. Ich habe vor Jahren für ein Möbelhaus einmal eine Schulung gehalten für die Möbelmonteure, also für die Teams, die beim Kunden die Möbel aufbauen. Und bei denen waren mit die größten Schäden, was die hatte, der herabgefallene Fernseher, der dann das Parkett erschlagen hat. Und dadurch wurden die Kosten immens, weil wenn du eine Macke ins Parkett reinmachst, weil der Fernseher runterfällt und du musst die Macke sanieren, dann bist du relativ schnell beim gesamten Wohnzimmer ausräumen, Parkett abschleifen, neu lackieren und ähnliches. Ja. Das war so einer der Hauptschäden, der damals Thema war. Wie mache ich die ganzen Fernseher und sonstige Dinge fest? Ich arbeite gerade mit Eckhard Scheller an einer Lösung für das ganze Thema. Also vielleicht hast du es schon mitgekriegt, aber wir haben uns der Herausforderung gestellt, ein Dummy-Buch zu schreiben. Das war etwas, was ich schon immer wollte. Aber das haben wir jetzt angefangen.
Als hättest du es mir aus den Lippen gelesen, weil das wäre nämlich auch meine nächste Frage gewesen. Wie erklärt ihr denn das, dass die Leute, weil du gesagt hast, es gibt keine perfekte Anwendung, die du so bisher gesehen hast, aber wie sorgt man denn dafür, dass es dann irgendwann mal perfekt wird? Und ich glaube, da dieses Buch ist da auf jeden Fall ein guter Unterstützer.
Also wir wollen die Menschen dazu bringen, dass sie, bevor sie jetzt ein Loch bohren und einen Dübel da reinstecken, drüber nachdenken. Also es gibt so einen Spruch, erst mal ein bisschen grübeln, dann dübeln. Das macht durchaus Sinn. Und dieses Buch, wie auch unsere anderen Bücher, ist einfach immer in der gleichen Reihenfolge aufgebaut. Du musst dich als allererstes mal damit beschäftigen, was du überhaupt für einen Wandbaustoff, Deckenbaustoff oder Boden hast. Also das ist die ganz große Frage, mit der ich mich beschäftigen muss. Dann gibt es spezielle Dübelsysteme je nach Untergrundmaterial. Also wenn ich den Untergrund kenne, kann ich das richtige Dübelsystem auswählen. Und dann hängt es natürlich wieder von dem ab, was ich an Einwirkung habe, was ich also an den Dübel hängen will. Und wenn ich mir hier von Anfang an ein paar Gedanken mache über die Umgebung, welche Temperaturen habe ich Feuchtigkeit, habe ich vielleicht Tausalz oder bin ich jetzt in Meeresnähe oder im Schwimmbad, habe ich einen Ziegelstein, einen Kalksandstein, bin ich im Porenbetonbereich oder habe ich eine Leichtbauwand, dann wird das Ganze schon etwas einfacher, wenn ich mich einfach mal mit ein paar Themen einlasse und nicht, wie es oftmals gemacht wird, Bohrmaschine an, am besten den Hammerschlag drin lassen, Loch in die Wand, Dübel rein und dann wundern, warum es nicht funktioniert. Also das scheint so ein bisschen die Praxis. Und hier arbeiten wir seit Jahren an der Wertschätzung einfach für dieses Produkt.
Sehr schön. Okay. Immer ein wichtiges Thema auch hier in Deutschland ist das Thema Nachhaltigkeit, auch in der Baubranche. Inwieweit lässt sich das auch für die Dübel- und Befestigungstechnik übertragen, das Thema Nachhaltigkeit?
Ja gut, ich meine, Nachhaltigkeit ist so ein bisschen was, wir reden ja meistens über die ökologische Nachhaltigkeit, hat aber eben auch noch andere Dinge wie die finanzielle, die ökonomische. Es muss auch wirtschaftlich sein, das heißt, die Dübelentwicklung geht immer weiter. Wir versuchen hier Dübelsysteme zu entwickeln, die höhere Tragfähigkeiten haben, vielleicht auch mit einem kleineren Durchmesser die ursprüngliche Tragfähigkeit zu erreichen, um hier einfach wirtschaftlicher zu werden. Bei den chemischen Dübeln geht natürlich der Trend immer mehr zu den Inhaltsstoffen, dass ich immer weniger Warnhinweise brauche, am besten gar keine mehr. Das ist ein ganz großer Trend in Richtung ökologisch. Bei mir persönlich, ich habe jetzt ziemlich den Gefallen an im Lehmbau gefunden. Ich bin da schon länger dran. Bisher konnte ich den für die Dübeltechnik nicht so richtig greifen. Mittlerweile gibt es eine Lehmbaunorm für konstruktive Lehmwände, tragende Lehmwände. Und das hat mich so ein bisschen inspiriert, dieses Thema wieder anzufangen. Das ist so gerade mein Thema, wo ich so ein bisschen in Richtung ökologische Nachhaltigkeit mit der Dübeltechnik gehe. Das wird glücklicherweise von meinem Arbeitgeber auch unterstützt, dass er dieses Thema hier mitgeht, dass wir hier versuchen, in diesen neuen Baustoffen etwas zu machen. Also das finde ich hochspannend. Da habe ich auch über LinkedIn den Herrn Andreas Mendler kennengelernt, der ja auch schon bei dir war zu diesem Thema.
Ja, genau.
Mit ihm tausche ich mich sehr viel über den Lehm aus. Da sind wir gerade auch dabei, einen Fachbeitrag zu verfassen. Also das ist so mein Thema, in dem ich gerade so ein bisschen versuche, die ökologische Nachhaltigkeit zu unterstützen.
Ja, sehr schön. Cool. Ja, Lehm, spannendes Thema. Ich habe damals mit Andreas Mendler über unbewehrte Stahlbetonwände gesprochen und ein ganz großes anderes Steckenpferd von ihm ist ja auch der Lehmbau. Okay, sehr cool. Schauen wir mal ein bisschen in die Zukunft, wo sich die Befestigungstechnik noch hinentwickeln wird. Was erkennst denn du aktuell so für Trends und Entwicklungen in deinem Bereich?
Also in dem habe ich gerade schon angesprochen. Was ich sehr viel sehe, ist, dass sich einfach die Wandbaustoffe verändern. Also hier gibt es sehr viel Innovationen. Es ist etwas in der Ziegelindustrie langsamer geworden, weil man mittlerweile einen Standard in der Dämmung erreicht hat. Aber die Dämmmaterialien ändern sich, hat natürlich dann bei einem Injektionssystem wieder Einfluss. Kann ich dieses Injektionssystem in einem neuen Dämmmaterial auch wieder einsetzen? Ich sehe mittlerweile Steine aus Holz oder es gibt Hanfsteine und was alles angedacht ist, aus was man alles Häuser bauen will. Es gibt Gebäude aus Strohballen und ähnliches. Also hier die Wandbaustoffe ändern sich. Meine Kollegen beschäftigen sich sehr viel auch mit Recyclingbeton. Ist auch ein gewisses Thema. Dann gibt es die ersten Häuser aus 3D gedrucktem Beton. Die Verfahren ändern sich. Was mir gerade sehr gut gefällt, ist, wenn der Roboter das Gebäude mauert. Also das gefällt mir persönlich besser, wie wenn ich es aus 3D-Beton drucke. Also der 3D-Betondruck, das ist noch nicht so meins. Aber der Roboter, der innerhalb von Tagen ein komplettes Gebäude hinstellt und die Steine aufeinander mauert, das finde ich gerade schon richtig cool. Und hier ist es natürlich auch die Frage einfach, wie sich die Wandbaustoffe oder ähnliches verändern. Und wie du es vorher schon gesagt hast, es ändert sich natürlich auch, wir gehen mehr wieder in den Bestand. Ist ein großes Thema, die Umnutzung. Wie kann ich hier wieder befestigen? Gerade im Altbestand habe ich teilweise auch Betone. Da finde ich auch noch einen Schotterbeton. Ich finde noch einen C1215-Beton, den ich heute im Neubau gar nicht mehr kenne. Also auch solche Sachen. Da treffe ich auch wieder auf Baustoffe, mit denen ich mich wieder neu beschäftigen muss.
Okay, schauen wir mal ein bisschen wieder in Richtung Statik. Du hast es ja anfangs schon erwähnt, Windlasten. Wie verändern denn zukünftig höhere Windlasten? Du hast gesagt, auch aufgrund des Klimawandels immer höheren Lasten vom Wind her, die Anforderungen an Dübel, insbesondere in Bezug auf Material und Design.
Da ist noch gerade die ganz große Frage, ob ich das über Dübelveränderungen hinkriege. Weil ich meine, maßgebend ist oftmals einfach der Baustoff, der Widerstand im Baustoff. Dübelsysteme sind halt sehr weit. Wenn du einen Betonausbruch mit einem Metalldübel erreichst oder einen Mauerwerkskegelausbruch mit einem Injektionssystem, dann geht oftmals im Baustoff einfach nicht mehr. Da sind wir an den Grenzen des Materials. Dann werden wir vielleicht darüber nachdenken müssen, dass wir Wandbaustoffe verstärken. Ich habe beim der IFT-Tagung im letzten Jahr haben sie gezeigt, wie man mit Hurricanes umgeht, dass man hier die gesamten Bestandsgebäude, teilweise das Mauerwerk verstärkt, damit man die Hurricane-Windlasten einleiten kann. weil das einfach der Wandbaustoff nicht mehr wirklich hergibt. Also ich glaube, wir müssen uns mehr wieder Gedanken machen über den Verankerungsgrund. Der Dübel ist schon relativ weit, aber das Zusammenspiel zwischen Dübel und Verankerungsgrund. Vielleicht muss es auch spezialisiertere Dübel wieder geben. Wir haben im Fensterbereich mehrere Systeme für Steine mit sehr tiefen Kammern, einen sehr langen Kunststoffdübel mit Schraube, für Steine mit kürzeren Kammern, einen kurzen Dübel. Also hier setzen wir auf eine sehr starke Differenzierung der Produkte optimiert an die Baustoffe.
Okay, alles klar. Jetzt bist du auch sehr aktiv auf LinkedIn. Darüber habe ich dich auch kennengelernt. Ja. Was ist denn so deine Motivation, LinkedIn zu nutzen? Wie verwendest du die Plattform? Und was bedeutet auch dieser Austausch für dich mit anderen?
Also ich habe vor einigen Jahren mal aus privaten Gründen ein bisschen Facebook angefangen, um auf ein privates Thema aufmerksam zu machen. Das war so mein erster Schritt in die sozialen Medien. Dann habe ich es fast 10 Jahre gelassen. Und privat muss ich ehrlich zusagen, ich nutze es so gut wie gar nicht. Und deswegen dachte ich, ja, was soll ich damit? Ich brauche es nicht. Ich bin nicht die Generation, die damit aufgewachsen ist. Ich komme gut ohne klar. Und dann war ich an dem Punkt, ich bin noch nicht so alt, dass ich vielleicht ganz drum rumkomme. Habe dann beschlossen, wenn ich es mache, mache ich es richtig. Ich habe Kommunikation dann als Fernstudium angefangen. Und meine Masterarbeit war dann tatsächlich, wie kriege ich das Dübel-Thema so interessant, dass ich es in die sozialen Medien kriege. Ich habe im Rahmen meiner Masterarbeit alle Kanäle ausprobiert, also von TikTok über Instagram, Facebook war ich. Ich hatte einen Xing-Account, ich war bei Twitter. Ich habe mir alles angeschaut, habe alles probiert und musste feststellen, das Einzige, was für mich wirklich funktioniert hat, war LinkedIn. Also so bin ich dann bei LinkedIn hängen geblieben, habe mittlerweile die meisten anderen Accounts auch wieder gelöscht. Bei LinkedIn bin ich jetzt seit einigen Wochen über 10.000 Follower. Da bin ich natürlich noch weit weg von deiner Followerschaft. Aber ich bin sehr zufrieden mit dem Thema Dübeltechnik, doch so weit zu kommen. Und es scheint auch Interesse zu wecken. Das Interesse ist da. Also es wird immer mehr an Traffic auch. Ich bekomme immer mehr Anfragen oder auch private Diskussionen über Dübelprobleme. Das, was ich vorher sagte, ich will so ein bisschen dieses Thema, die Wertschätzung dieses Produkts in den Fokus heben, dass es vielleicht doch nicht nur der kleine Dübel ist, den ich privat benutze, sondern ein verbindendes Teil im Bauwesen, mit dem ich mich beschäftigen muss. Ich habe auch sehr viele tolle Kontakte drüber kennengelernt. Zwei Menschen hatten wir schon, dich und den Herrn Wendler. Also es sind mittlerweile mein Netzwerk. Früher war ich sehr viel auf Vorträgen und Kongressen, war ständig beruflich unterwegs. Mittlerweile muss ich sagen, habe ich meine neuen Kontakte alle über LinkedIn. Also ich kriege über LinkedIn mittlerweile weit mehr Kontakte wie über das reale Leben.
Ja, sehr schön. Eine wirklich beeindruckende Entwicklung. Und dabei wünsche ich dir auch weiterhin ganz viel Erfolg. Ich verfolge das ja auch fleißig. Und ich sehe auch LinkedIn als sehr spannende Plattform, um das Wissen einfach nochmal einem viel größeren Publikum zugänglich zu machen. Und das auch wirklich auf wirklich sehr komfortable Art und Weise, ohne jetzt sich unbedingt ein Besucherticket oder Teilnahme zu holen für irgendeine Veranstaltung, die einen halben Tag lang weg ist, kann man sich ganz einfach auch dieses Wissen aneignen und sich auch ganz einfach in den Austausch begeben. Sehr cool. So, zum Ende des Podcasts stelle ich ja immer jedem Gast die gleiche Frage. Und da würde es mich von meiner Seite sehr stark interessieren, was denn dein Lieblingsbauwerk ist.
Also mein Lieblingsbauwerk, da bin ich familiär vorbelastet. Mein wie viel Uhr es waren, weiß ich nicht. Urgroßvater hat 1746 eine Mühle gekauft. Also das ist so mein Bauwerk, was auch so ein bisschen mein Leben mitbestimmt. Der hat das gekauft und es hat über die Jahrhunderte die Familie nie verlassen. Also seit diese Mühle freies Eigentum vom Adel war, zur damaligen Zeit ist die in Familienbesitz. Das ist so mein Bauwerk, mit dem ich mich viel beschäftige. Ich habe mittlerweile mehrere wissenschaftliche Arbeiten sogar drüber geschrieben. Meine erste Diplomarbeit ging über meine Wasserkraft. Meine juristische Masterarbeit ging ebenfalls über ein Thema aus dem Wasserbau. Und jetzt gerade schreibe ich sogar meine zweite Doktorarbeit über ein Thema, was die Mühle betrifft. Also diese Mühle habe ich genau wie den Dübel in allen Bereichen ausgekostet. Ist auch so ein bisschen mein Zwangshobby, nenne ich es immer gerne, weil es eben nicht anders geht, wenn man so ein Anwesen mit großem Grundstück hat. dann geht da doch viel Zeit rein. Also das ist so das Gebäude mit der gesamten Geschichte drumherum, was eigentlich mein Leben so ein bisschen mitbeherrscht.
Ja, sehr cool. Sehr spannend. Wie viele Generationen, denkst du, sind das schon?
Wie viele sind das? Da müsste ich jetzt zählen. Also ich weiß, ich habe hier Bilder hängen vom Urgroßvater noch. Also da weiß ich noch relativ viel um 1900.
Okay,
wow. Von dem weiß ich noch recht viel. Ich weiß auch noch die Geschichte von demjenigen, der den ersten Nachnamen Künzlin trug. Also der kam damals aus einer Gastwirtschaft in Sulzbach, also 4 Kilometer weg. Und der hat 1800 hier eingeheiratet. Davor war die Erblinie immer über die Töchter das Ganze. Und seit 1820, glaube ich, hieß es dann Künzlin, weil der hier eingeheiratet hat aus dieser Gastwirtschaft. Und davor waren sie aber schon länger Müller. Also derjenige, der es hier gekauft hat, das habe ich dann, weil es so ein Hobby von mir, die Ahnenforschung. Ich bin bis 1700 zurück mit der Müller-Geschichte. Also seit 1700 sind meine direkten Vorfahren Müller. Ich bin die allererste Generation, die keinen Müller mehr gelernt hat in diesen 300 Jahren. Aber wie viel es genau sind, müsste ich zählen.
Okay, alles klar. Also wirklich beeindruckend. Sehr schön. Jürgen, ich sage vielen lieben Dank. Schön, dass du da warst. Hat mich sehr gefreut. Und dann wünsche ich dir für die Zukunft alles, alles Gute und ganz viel Erfolg. Und nochmal vielen Dank, dass du da warst.
Ich danke dir für die Einladung und Eckehard Scheller dafür, dass er mich aus der Komfortzone hier gezogen hat. Ich muss dir sagen, ich war schon lange nicht mehr so nervös bei irgendwas. Also das war für mich jetzt echt mal eine Challenge, sowas mal zu machen, aber hat mir auch Spaß gemacht.
Super, das freut mich zu hören.
Ich danke dir für die Einladung.